Ja, dann fangen wir schon mal an. In der Hoffnung, dass noch vielleicht der eine oder andere kommt. Wir stehen auf der Seite 134 oben. Wir haben das letzte Mal gesprochen über den, dass es den Willen nach ihm nicht gibt, weder frei noch unfrei. Wir haben ein bisschen darüber geredet, dass es eben die Frage ist, ob ich da jetzt eine Vermögenssprache habe und sage, es gibt dieses Vermögen des Willens als ein geistiges Organ, oder ob ich sage, nein, der Mensch will, und dann brauche ich kein Substantiv. Da meine ich, müsse man sich nicht so aufhalten. Und in diesem Sinn geht es ja jetzt erstmal weiter, wenn er sagt, dass alle physiologischen Vorgänge darin gleich sind, dass sie Kraftauslösungen sind, die dazu führen, dass man sich gestärkter und selbstständiger fühlt und dass das Gefühl der Freiheit als Gefühl der Freiheit ausgedeutet wird. Da kann man sich wieder fragen, was soll das heißen jetzt? Was meint er hier mit Freiheit, dass das ein Gefühl ist? Es stimmt ja, dass Menschen, dass wir oft meinen können, wir wären frei, wo sich bei näherer herausstellt, bei näherer Hinsicht, dass das nicht der Fall ist, sondern dass es einfach ein Folgen von früherem ist. Genau wie es umgekehrt die Dinge gibt, dass man frei ist, obwohl man es nicht ist. Man kann das ja, glaube ich, ins Leben dadurch einordnen, dass bei Taten oder Verhaltensweisen, die nicht richtig sind, taucht ja diese Frage der Freiheit entschieden auf. Denn wir sind geneigt, wenn wir uns schuldig gemacht haben, uns zu entschuldigen. Und entschuldigen heißt, sich entschuldigen heißt, sagen, ich war es nicht. Also eigentlich die Bestreitung, dass ich da frei bin, frei war. Ich sage, es waren die Nerven oder das Wetter oder die Gesellschaft oder irgendetwas. Das heißt, sich entschuldigen heißt gerade zu sagen, ich war es nicht. Und das heißt, ich war also auch nicht frei. Es ist nicht meine freie Tat gewesen, meine Selbstbestimmung, sondern andere Leute Tat. Weswegen ja darauf hinzuweisen ist, dass wer sich total entschuldigt, es überhaupt nicht gewesen ist und gar nicht existiert. Das war ja also ein Thema auch damals auf der Synode der deutschen Bistümer in Würzburg. In diesen Jahren, wo dann den Text über die Hoffnung ja Metz gemacht hat und der davon geredet hat, vom Unschuldswahn. Dass haufenweise die Leute sagen, sie sind eigentlich nur Opfer und schuldig sind über die anderen. Also die Eltern, die Gesellschaft, der Lehrer, dies oder jenes. Und so hat es ja Adam schon angefangen. Statt zu sagen, sei mir armem Sünder gnädig, sagt er eben, die Frau, die du mir gegeben hast, kündigt also die ganze Solidarität auf, die da vorher bestand. Und er sagte, die Frau, die du mir gegeben hast, also erstmal ein Angriff auf Gott, eine Abwertung der Frau, wo das einfach eintritt. Und da, glaube ich, wird es nochmal deutlicher, was er hier jetzt einfach so schreibt, dass es also hier Situationen gibt, wo der Mensch dann behauptet, er ist es gar nicht gewesen, oder umgekehrt, wo er einräumt, er ist es gewesen, das würde dann in dem Fall heißen, um Verzeihung bitten oder Vergebung. Also hier finde ich wieder so ein Beispiel, wo das Negative die Dinge deutlicher sehen lässt als das Positive, wenn ich die Unterscheidung deutlich machen will.
Könnte man sagen, dass der Mensch vielleicht ja unschuldig ist,
ja,
aber dann macht er sein eigenes Gesetz, mhm, und das kollidiert halt oft mit bestehenden Gesetzen.
Ja.
Er kann sich ja seine eigenen Richtlinien geben.
Ja, das ist eben die Frage, in welchem Maß man das kann. Man kann es tun, eben, man darf es noch nicht.
Ich richte mich so ein, dass es für mich, jetzt sagen wir mal in Anführungsstrichen, stimmt.
Ja.
Und jetzt kommt dann aber dann doch der Staat oder das Gesetz,
ja,
du sollst nicht stehlen, ja?
Ja.
Aber für mich war das richtig, in dem Zustand, mhm, zu stehen, aber trotzdem bleibt ja dieses Gesetz.
Ja.
Bestehen. Und dann kollidiere ich ja mit dem.
So ist es. Jetzt ist eben
dann
die
Frage. Ich bin nicht mehr frei, weil ich dann kollidiere. Aber dann wäre ich frei.
Also ich habe es gerade, ich würde es gerade andersrum gemeint. Ich habe gemeint, wenn ich kollidiere, zeige ich nochmal meine Freiheit, nämlich in ihrem Missbrauch.
Also das, ja, das meine ich ja auch. Aber
ja,
das habe ich ja schon gemacht, indem ich mich so einrichtete und nach Kant keine Rücksicht genommen hat. Auf das Allgemeine.
Ja, der sich entschuldigt, behauptet, dass das notwendig war. Wenn er sich entschuldigt, der sagt, ich konnte nicht anders. Das ist meine Natur.
Und das führt sich ja dann fort mit der Unschuld, was Sie gesagt haben, bei der Kanzlers, der Finkelkraut, hatte da ein Gespräch mit ihm. Mhm. Und dann sagt er, ja, wenn man sich von vornherein als unschuldig gibt, dann ist eben die ganz große Gefahr, dass jemand das letztendlich tut, ja auch, weil er keine Verantwortung übernimmt.
So, das ist der Grund. Ja, ja, das sehe ich genauso. Also deswegen, ja, ja, also das wollte ich eben genau sagen, und das nannte Metz eben Unschuldswahn. Dass jemand sagt, ich bin es nicht gewesen, aber die Leute haben dann gar nicht reflektiert, dass wenn ich es nie gewesen bin, ich überhaupt nicht da war. Also ich meine, wenn ich meine Freiheit vertreten will, muss ich jedenfalls meine Verantwortung übernehmen. Verantwortung ist nicht dasselbe wie Schuld. Verantwortung heißt erstmal, dass ich zu antworten habe auf die Frage, warum hast du da getan, was du getan hast morgen, oder unterlassen, was du unterlassen hast, gib Rechenschaft. Und dann kann der ja vielleicht Gründe nennen und kann sagen, ich bin gerechtfertigt. Oder er sagt eben, nein, das bin ich gar nicht gewesen, sondern das waren die Verhältnisse und das Wetter und die Nerven, aber nicht eigentlich ich. Und das ist genau das, was dabei herauskommt. Also wer wirklich behauptet, er sei frei oder er habe Freiheit, der muss Verantwortung übernehmen. Und dann, das heißt nicht, dass in der Verantwortung jetzt in jedem Fall Schuld auftaucht, aber es ist eigentlich zu erwarten. Bei einer totalen Entschuldigung stimmt es auf jeden Fall nicht. Das läuft dann auf das hinaus, dass man ihm sagt, jemand ist strafunfähig. Das ist das, was ihr dann das Volk nennt, das Jachtschein, nicht? Dass man eben machen kann, was man will, weil man unzurechnungsfähig ist.
Paragraph 51
ist da. Ja, ja. Ja, ja. Also das muss man sehen, dass das dahinter steht. Und dann kriegt so dieser Text, der erstmal so beliebig ist, kriegt auch nochmal also so einen Sitz im Leben, finde ich. Deswegen dachte ich, ist das gut, das mit zu bedenken bei diesem ersten Text. Das ist, wie genau steht das damit? Wo ist da die Erhöhung oder wo ist das Ausweichen oder sowas begegnet? Und das scheint eben tatsächlich mit der Schuld verknüpft zu sein, dass die Versuchung, sich zu entschuldigen, damit unmittelbar wächst. Und das finde ich gut, wie das auch durch die Bibel ausdrückt, dass eben gleich auf die erste Verfehlung hin, statt dieses Eingeständnisses und der Bitte um Vergebung, dieser Angriff gemacht wird, die anderen sind schuld. Denn wenn ich mich entschuldige, muss ich die Schuld auf andere schieben. Und das ist genau das, was dann geschieht. Und da schiebt das also erstmal auf seine Frau, aber von der Frau schiebt das dann nochmal auf den Schöpfer überhaupt. Und sagt, die Frau, die du mir gegeben hast. Und damit war es eigentlich. Grüß Sie, so, da sind noch die Zettel, dann kann ich, ich habe noch zwei, da kann ich mir gleich noch zwei weitergeben. Tut mir leid, schon dieser Papierkram, aber ich bin ja nicht, ich.
Unschuldigkeitswahn wäre dann ein Selbstgebilde, ein Selbstgebräu,
ja.
Das ich nicht geläutert ist.
So ist es, das
ist
ja.
Es ist aber doch in einem Kunstvorgang doch sehr oft, die Vorbereitung ist ja die, dass praktisch das Ich fast weg muss, also sinken muss,
ja.
Weil es sonst gar nicht auf die Höhe kommt.
So ist es. Das nenne ich Selbstvergessenheit, nicht? Diese Form, dass ich da wirklich nicht mich um mich kümmere, sondern um die Sache, das war ja das, was ich immer gemalt habe, gehe ich wirklich auf die Wirklichkeit zu, die kommt, die eigentlich mich trifft, um es richtig zu malen, oder gehe ich bloß immer schon bei meinem Verhältnis darüber, nicht? Dann bleibe ich wirklich in mir stecken und dann gelingt eben nichts. Richtig, das ist genau das Problem. Und da hinein schließt er ja gleich so einen Text an, wo man sagen kann, da geht es auch um diese so um Unglück, Schuld und Übernahme oder nicht. Der außerordentliche Mensch lernt durch Unglück, wie wenig Wert all die Würdigkeit und Ehrenhaftigkeit der ihn Beurteilenden hat. Sie platzen, wenn man sie in ihrer Eitelkeit verwundert. Ein intolerantes, beschränktes Vieh kommt zum Vorschein. Also wieder ziemlich deutlich, was er hier formuliert. Dass tatsächlich, er macht einfach darauf aufmerksam, dass die Verurteilung anderer in der Regel eine Weise des Selbstschutzes ist. Und selber eben schon das Wegschieben, also man entdeckt seine Unschuld an der Schuld anderer. Ich habe das immer wieder so empfunden, jemals zum Beispiel auch beim Lesen der ganzen Schwa-Literatur, also gerade bei der theologischen, wo die Leute sich dann also so ereifern, was da alles für Fürchterlichkeiten passiert sind, dass die in diesem Licht ja nur als halbe Heilige dastehen, nicht? Das Beispiel war dafür diese Häme, die Kohl geerntet hat mit seinem Satz über die Gnade der späten Geburt. Nicht, wo die da am lautesten schrien, ja gerade die waren, die dann zu ihrer Zeit mitgelaufen wären und alles genauso gemacht hätten. Das einfach, und das war ja ein Punkt, was auch Spemann öfter angesprochen hat, der eben aus so einer anarchistischen Familie kam, und da war von vornherein klar, während zum Beispiel Habermas und so all die Leute, die waren alle noch also Jungvolkführer oder so Geschichten und mussten sich erstmal mit dieser ihrer braunen Vergangenheit auseinandersetzen und sehen, wie sie damit zu Rande kommen. Wenn man dann eben später erst dann war, weil man am Ende des Krieges eben noch nicht mal 10 war oder so, ist man natürlich fein raus und kann sich da aber nichts drauf einbilden. Und das fand ich diesen Satz von Kohl sehr richtig und sinnvoll. Habe mich sehr gewundert, welche Häme der ausgelöst hat. Nicht, dass es tatsächlich hingehört, dass wir ja Kinder unserer Zeit sind und davon mitbestimmt sind und es gar nicht so einfach ist, zu sagen, wo läuft das weg. Also, dass das eben hier mit drinnen steckt, das ist wahr. Und wie sieht das mit der Beurteilung aus? Es ist nichts hart sein wie ein Stoiker, mit der Unempfindlichkeit hat man sich losgelöst. Man muss den Gegensatz in sich haben, die zarte Empfindung und die Gegenmacht nicht zu verbluten, sondern jedes Unglück wieder plastisch zum Besten zu wenden. Da zeigt Nietzsche mal wieder sein Herz da in so einem Text, nicht, dass tatsächlich die, ich sehe es auch so, dass die Stoiker einfach eine Form der Ausflucht vor dem Unglück sind. Diese Formulierung, dass man auf die Weise versucht, mit dem Leben zu Rande zu kommen. Das ist ja ganz stark formuliert, da gibt es ja die Texte, und wenn deiner Frau ein Unglück passiert, denke, du bist es nicht oder so. Nicht? Kann man bei Epiktet lesen oder so. Das sind einfach so die Sätze, fährt allerdings fort, und auch wenn dir das passiert, zieh dich aus dir zurück oder in deinen inneren Kern hinein. Daher diese Vorstellung, dass angeblich also der wirkliche Stoiker auch bei der Folter noch glücklich ist, nämlich über seine Tugendhaftigkeit. Das waren die Vorstellungen, die da waren. Und ich meine, dass das auch einer der tatsächlich zentralen Punkte ist, wenn man sich nicht treffen lässt, wenn man sich nicht klar, wenn man nicht klagt zum Beispiel. Ich behaupte ja, ich weiß nicht, in welchem Maße es stimmt, aber mir kommt es eigentlich immer passender vor zu sagen, wenn die Christen nicht verlernt hätten zu klagen. Ein Kollege hat ja eigentlich so ein Buch geschrieben, die vergessene Gebetsform oder so, zu klagen, dann hätten die sich nicht ein hartes Herz zulegen müssen. Denn wer nicht klagt, muss sich ein hartes Herz zulegen, um das zu machen. Und ich behaupte, dass die Christen sich dann den Juden gegenüber anders benommen hätten. Mit diesen Zwangspredigten und mit Ghetto und all diesen Geschichten da drin, wenn die selber das Klagen zugelassen hätten. Dann kann das Herz weich bleiben und dann sehe ich also die Nöte anderer. Aber wenn ich mir natürlich verbiete zu klagen und mich zu beschweren bei Gott, dann muss ich mein Herz hart machen, wie das ja im Text auch heißt. Ich mache mein Gesicht hart wie Kiesel, heißt das. Kommt ja in den Kartagen vor in der Liturgie, nicht? So steht es eben bei Jeremias. Und Jesaja, ich mache mein Gesicht hart wie Kiesel. Und das ist nicht das, was Jesus gemacht hat. Er hat geklagt, er hat gerufen, warum hast du mich verlassen? Aber der Text heißt halt so, dieser prophetische Text, der dann mal verlesen wird. Und sodass also das der Preis ist, den man dann zahlt. Dass man dann eben nicht bloß sich selbst gegenüber, sondern auch anderen gegenüber unbarmherzig wird. Wenn man das Klagen weglässt. Und deswegen ist es nach wie vor wichtig, das zu lernen. Und sage ich das Menschen, die in großer Not oder großem Schmerz zu mir kommen, dass sie da nicht die Scheu haben sollen, sich da auf ihn zuzufahren und ihm das zu sagen, weil er früher oder später antworten wird. Und dann eben so neuere Formen auch der Innigkeit herauskommen, die es ja an anderen Stellen nicht gibt. Mein Beispiel ist ja gerade nochmal der Psalm, den Jesus da versucht hat zu beten. Wir wissen nicht, wie weit er gekommen ist, eben, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn es dann 10., 11. Vers heißt, vom Leib meiner Mutter an bist du mein Gott. Nicht? So etwas springt dann gerade aus solchen Situationen der Klage heraus.
Ja, eben durchlässig bleibt.
So ist es, so ist es.
Das andere ist halt auch eine Form der Schwäche, dass man wie die Maske des Schauspielers,
ja,
und das kommt nicht durch die Maske.
Ja,
also
so ist es.
Also der Schauspieler, aber es kommt der Mensch nicht durch.
So ist es.
Und der muss ja durch das Nadelöhr.
Muss er. Genau so.
Und das Nadelöhr kommt keiner herum.
So ist es. Und da kommt man,
wenn man das wegnimmt,
so ist es.
Muss man eben entweder Stoiker sein oder die Verhärtung des Herzens.
So ist es, ja.
Mag da kein,
ja.
Oder ein Muskelpanzer kann vielleicht helfen.
Ja.
Das ist ja heute das Gewichtetraining. Also so ein Panzer, aber eigentlich ist im Bauch und im Herzen ist nichts vorhanden.
So ist es. Ja, ja.
Es ist ganz eigenartig.
Das ist schon wahr.
Bei den amerikanischen Männern festgestellt, die so viel. Die hatten keinen Bauch. Ich hatte immer den Eindruck, da war nur Stroh drin.
Ja, ja.
Manche haben auch nur einen Gehirnstroh.
So ist es. Das ist wahr. Das heißt ja, seine Augen leuchteten, das Stroh brannte. Nicht? Das ist also ein Wort über einen Fanatiker. Nicht? Kann man schon so formulieren. Nicht? Ja, ja. Also, ich lehre, dass es höhere und niedere Menschen gibt. Und dass ein Einzelner ganzen Jahrhunderten unter Umständen ihre Existenz rechtfertigen kann. Das heißt, ein voller, reicher, großer, ganzer Mensch in Hinsicht auf zahllose, unvollständige Bruchstückmenschen. Das ist natürlich auch wieder jetzt ein merkwürdiger Satz. Man kann sagen, gut, es ist was dran. Auf der anderen Seite diese Idee, dass man über niemanden Menschen und erst recht nicht über Bruchstücke, also sagen kann, dass die also einen großen Helden brauchen, um ihr Dasein, dass ihr Dasein gerechtfertigt wäre. Nicht? So eine Schöpfung sagt ja gerade, dass jeder gewollt und gerufen ist. Und das gar nicht so sicher ist, an wem das nun eigentlich dann hängt oder steht, dass das einfach notwendig mit dazugehört in der Welt. Das wäre der Punkt, der hier wieder mit hineingehören würde. Also erstmal klingt es so toll, dass er mit Helden und höher und niedriger, und es ist ja nicht falsch, die Dimension gibt's, aber sie lässt die andere weg. Man könnte es auch so ausdrücken, hier wird nur vom Wert geredet und die Würde fehlt. So könnte man das auch ausdrücken. Ich habe ja wiederholt darauf hingewiesen, dass wir alle zwei Werte haben für uns, einen Nutzwert und Materialwert. Das geht los von einfach schon den physischen Dingen, die dann die Leute, die die Organe transplantieren wollen und so Geschichten. Das ist also schon mal eine Basis. Dann bis zu unserer Fähigkeiten, was wir gelernt haben, welche Sprachen wir können, was wir sonst können, wonach dann eben die Stelle sich bemisst und auch die Bezahlung der Stelle, die man dann beruflich einnimmt. Also wir haben einen Nutzwert, um es so auszudrücken, jeder Mensch. Viele regen sich da schon auf, weil die sagen, das darf man doch nicht sagen. Nein, das ist eine Dimension, die da ist. Und ich entsinne mich, dass das früher so eine Redensweise von den Damen war, zu sagen, jemand ist ein wertvoller Mensch oder so. Das hat man früher also öfter so gehört dann als Ausdruck. Wertvoller Mensch berührt aber jetzt schon den zweiten Wert, von dem ich rede. Und davon spricht Thomas von Aquin, wenn er sagt, jemand, der moralisch gut ist, ist als Mensch gut. Also ich kann gut sein mit meiner Leistung, das war der Nutzwert, den ich habe. Und dann gibt es noch den Wert als Mensch, den habe ich, wenn ich moralisch gut bin. Sagt er. Und moralisch gut ist mal, wenn man den guten Willen hat. Also der gute Wille ist dann der Maßstab für den Wert eines Menschen. Wie das bei Kant dann wiederkommt. Nicht? Wenn er sagt, eigentlich ist nichts so klar gut wie ihm ein guter Wille. Und das steht bei Thomas auch in demselben Weise da. Also ich habe also nochmal einen Nutzwert, dann haben wir einen moralischen Wert. Und Wert heißt immer mehr Wert oder weniger Wert als was anderes. Die Wertebegriffe kommen aus der Ökonomie. Und deswegen gehöre ich zu den Leuten, die das unglücklich finden, dass heute alle Welt von Werten redet. Von den abendländischen Werten und den christlichen Werten oder sonst wieder her. Das ist angefangen zu Anfang des vorigen Jahrhunderts. Hat der südwestdeutsche Neukantianismus hat die Wertlehre begründet, als Antwort darauf, dass man das Wort Sein entleert hat und unter Sein nur noch verstand, im Sinn der Science, das Vorhandensein. Früher, da erinnere ich ja immer an dieses Goethe-Wort, wo der da über die Krebse da in Venedig sagt, wie wahr, wie seien, nicht? Also diese Steigerung des Wortes Sein. Das ist weg, Sein hieß nur noch Vorhandensein, und dann kommt Windelband und führt dann eben die Wertlehrer ein. Der bekannteste Wertlehrer ist Max Scheler, nicht, der dann von den Werten redet, den Nutzwerten, den ästhetischen Werten, den ethischen Werten, den religiösen Werten, das Heilige und so. Also eine Wertlehre, Werte, die gelten, die sind nicht, sondern gelten. So wurde dann gesagt. Aber entscheidend ist, dass es eben eine Kategorie des Vergleichs ist und des Ökonomischen eigentlich. Und demgegenüber gibt es jetzt nochmal die Würde, und die ist höchster Wert, absoluter Wert, und die ist ja, das sagt dann die entsprechende Anthropologie, die geht, ist jedem Menschen eigen und unverlierbar. Auch der scheußlichste Kinderschänder und der Henker von Auschwitz behält seine Würde, weil die Würde gründet, religiös sagt man, im, beim Namen gerufen sein durch Gott. Wo das nicht geglaubt wird, gehe ich dann zurück immer auf die Formel von Kant und sage, wer getroffen wird vom kategorischen Imperativ, also von dieser unbedingten Forderung, der Wahrheit die Ehre zu geben und Personen zu respektieren. Unsere Würde kommt nicht daher, dass wir anständig sind, sondern dass wir anständig sein sollen. Dass man getroffen wird von einer unbedingten Forderung, Kant sagt kategorischer Imperativ, das macht unsere Würde aus. Und weil dieser Ruf nicht aufhört, geht eben die, bleibt die Würde erhalten, ganz egal, wie es um den Wert steht. Man kann also tatsächlich, wie man so sagt, entwürdigt werden oder sich entwürdigt, sich herabgewürdigt haben. Es bleibt dabei, dass man diesen Rang behält, der Achtung, und dass man den Menschen Achtung schuldet.
So. Das ist ja auch für den, der entwürdigt ist, eine große Aufgabe.
Ganz wichtig. Ganz wichtig, dass er das festhalten muss, er darf sich selber, darauf haben ja zielte ja ein Großteil der Dinge, die in den KZs passierten, den Menschen dieses Verhältnis, den Sinn für ihre eigene Würde wegzunehmen, sie zu Tieren herabzuwürdigen. Und die Frage ist, wie schaffe ich das, dass ich das doch beibehalten habe? Nicht? Das ist genau der Punkt, um den es dort ging immer wieder. Und dass man das mit aufbaut. Und die eigentliche Begründung ist tatsächlich die des beim Namen gerufen Seins und gewollt sein vom Absoluten her. Aber wo man das eben nicht mehr ausdrücken kann, kann man wenigstens, meine ich, davon reden, dass man hier beansprucht ist von eben diesem Ruf. Schwierig wird es dann, habe ich immer wieder erlebt, wenn ich zu diesen Themen zu reden hatte, die Würde jetzt Schwerstbehinderter. Wenn man da gar nicht merkt, dass die irgendwie da moralischen Sinn haben, weil die so behindert sind, dass man das gar nicht sieht, dann wird es eben schwierig. Und dann kann ich eigentlich nur den Umweg nochmal wieder über die Schöpfung machen und sagen, das steckt da drin. Und weil auch diese Schwerstbehinderten von Menschen geboren sind, sind es Menschen. Und es muss also nur irgendwann diese leibliche Behinderung wegfallen im Tod, dann kommt die eigentliche Seele heraus. Denn zu behaupten, dass die nicht drin steckt, da muss ich nicht die Beweise liefern, sondern die anderen. Genau wie man immer wieder hört, ich müsste beweisen, dass also der Hirntote nicht tot ist, damit man aufhört, ihn auszuschlachten, während ich sage, nein, umgekehrt, die müssten beweisen, dass er tot ist. Nicht ich habe die Beweislast. Und hier gilt auch, wie soll ich beweisen, dass ein Schwerstbehinderter, dass da doch eine unsterbliche Seele drin steckt, ein Gerufensein und Gemeintsein im Prinzipiellen, wenn sich das erstmal jetzt nicht zeigt. Da muss man andersrum reden, wie das eben in der Ethik ist. Der hier solche Schritte tut, der müsste den Beweis liefern, dass er es wirklich hier nicht mit Personen zu tun hat, nicht ich.
Und könnte man nicht grundsätzlich dazu sagen, dass das eben schon fast ein Ding der Unmöglichkeit ist, hier Würde und da keine Würde, weil die Würde in ihrer Komplexität muss ja ähnlich eines gelingenden Lebens, das ist, bedarf ja immer eines Tuns auch,
so
das
ist,
muss praktiziert werden. Und wenn ich da nicht, also ja, würdelos
ja
dem anderen seine Würde nehme, dann schreite ich ja gar nicht.
Also so meine ich auch, aber es wird eben heute anders gesehen. Also das eine ist ja dieser Buchtitel, auf den ich da immer verweise, von dem Wenz heißt der, glaube ich, Wenz, der im Buch mit Illusion Menschenwürde, und ein anderes Buch, das ja jetzt kürzlich erschienen ist, also vor, ich glaube, vor einem anderthalb Jahren erst, von dem Biri über die Menschenwürde. Ich habe das sogar hier mit zu prüfen gehabt, vorletzten Semester hier war ich mit beteiligt bei einer Magisterprüfung. Und da war das auch ein Bestandteil, also dieses Buch über die Würde, wo er einfach schildert, wie man eben seine Würde da festhalten kann und aufnehmen, aber ganz im Sinn der Lebenskunst und nicht bis auf diesen metaphysischen Punkt hin. Das klammert er von vornherein aus und bleibt bei diesen verschiedenen Würdemöglichkeiten, die es so gibt und was man da so machen kann, und verzichtet von vornherein auf diese prinzipielle Überlegung, wie wir sie jetzt hier angestellt haben. Die lässt er ausdrücklich weg. Im Eingang ist sehr schön geschrieben, nett gemacht. Ich hatte vorher von ihm gerade ein Buch besprochen, hatte keine Lust, das jetzt auch noch wieder zu besprechen. Aber ich habe es mir dann eben durchgelesen, weil ich es ja da zu prüfen hatte, dann dort mit, und war dann schon überrascht, wie, was dann übrig bleibt, wenn ich diese eigentliche metaphysische Begründung weglasse. Also die religiöse, metaphysische Begründung wird weggelassen. Und dann bleibt eigentlich nur diese Lebenskunstdimension übrig, dass man sagt, eben man benimmt sich eben nett und lebensklug und kriegt das dann so hin. Und dann gibt es verschiedene Wege, die er dann in mehreren Kapiteln darstellt. Ist auch ziemlich natürlich mit Aufmerksamkeit besprochen worden, weil er ja ohnehin ja, ein sehr bekannter Mann ist, vor allen Dingen auch mit seinen Romanen, die er ja unter dem anderen Namen geschrieben hat. Nicht? Dieser Nachtzug nach Lissabon ist ein berühmtestes davon, aber das ist ja nicht das Einzige. Und das von dort her, also das natürlich große Aufmerksamkeit gefunden hat. Aber bezeichnenderweise eben genau wieder hier Verzicht darauf, das von dort zu begründen, denn hätte er doch irgendwie in die metaphysisch-religiöse Dimension gemusst, weil es anders nicht ganz hinzubringen ist. Und dann wird das also geschickt und natürlich geschickt, also geschrieben und durchgeführt. Also und das fehlt hier völlig. Und das sollte man dann nicht so schreiben oder stehen lassen. Nicht? Ein Bruchstückmensch braucht nicht einen Helden, um gerechtfertigt zu werden. Nicht? Das geht wirklich nicht. Ja, die Vielheit der Triebe. Wir müssen einen Herrn annehmen, aber der ist nicht im Bewusstsein, sondern das Bewusstsein ist ein Organ wie der Magen. Naja, was soll das heißen? Also das Bewusstsein ist wie ein Organ, ein Magen von mir, wenn es ihm Spaß macht. Die Frage ist, wer hat das Bewusstsein? Wer hat den Magen? Nicht? Das ist ja der Punkt, wo es hingehört. Dass das, warum soll das nicht, also im Selbst ist es zunächst mal. Und dieses Selbst wird sichtbar in der Dimension des Bewusstseins. Das ist richtig, also dass er da darauf aufmerksam macht, auf das, was Unbewusstheit heißt. Das ist eben ja diese Entdeckungen damals gewesen, Nietzsche, Freud und so, dass man das gesehen hat. Aber das Problem ist, dass man es bei so Entdeckungen dann immer erstmal übertreibt, bis sich das ausbalanciert. Denn im Selbst steckt es, und Viktor Frankl würde sagen, hier geht es nicht ums Unterbewusstsein, sondern ums Überbewusstsein. Es liegt einfach höher nochmal. Der Sinn, aus dem das kommt, und hat dann eben gesagt, es gibt außer der tiefen Psychologie, muss es auch die Höhenpsychologie geben. So hat er das dann formuliert, dass ich von dort her, von diesem Getroffensein, von der Forderung der Wahrheit die Ehre zu geben, das ist ja mein Ausdruck dafür, den ich da so liebe, dass man den benutzt, dann kann man den Satz sogar stehen lassen. Wenn er es dann unbedingt mit dem Magen vergleichen will, das ist seine Sache. Mir fällt dazu natürlich dann gleich der Feuerbach ein, der sagt, wenn wir einen Pferdemagen hätten, wären wir keine Menschen mehr. Der hat ja gegen eine Vorstellung, das war dann auch der Kollege Schmidt, der vor Jahr oder vor 2 Jahren, die Zeit geht so schnell rum, also verstorben, war ja so dann der letzte Mann von der Frankfurter Schule. Und der hat seine berühmte Dissertation geschrieben, Universale Sinnlichkeit. Also über Feuerbach, und genau das versucht zu zeigen, während wir so sagen, vom Plato her oder Platonismus her, wir sind eben das, was wir sind, weil unsere Geistseele in einem Tierkörper sitzt, hat eben der Feuerbach gesagt, nein, wir sind durch und durch menschlich und geistig, deswegen gibt es eine Kochkunst für uns zum Beispiel. Oder so. Es ist nicht so, dass wir, das Geist heißt, wir sind an sich ein Tier und dann haben wir obendrein nochmal eine Dimension der Reflexion. Sondern gemeint ist, dass wir durch und durch Geistwesen sind. Unsere Sexualität ist eine andere als die von Tieren. unser Hunger und Durst ist anderer als von Tieren. Das hat einfach nochmal eine andere Dimension, das ist durch und durch vergeistigt. Und in diesem Sinn schreibt dann der Feuerbach in seiner Philosophie der Zukunft, deshalb, wenn wir eben einen Pferdemagen hätten und keinen Menschenmagen, dann wären wir keine Menschen, um das so auszudrücken, dass wir durch und durch durchgeistet sind. Die Seele sitzt nicht bloß im Kopf, wie heute die Leute meinen, mit Mind and Brain, nicht? Dass es nur dort sitzt, sondern sie sitzt im ganzen Körper. Und das heißt, wir sind durch und durch. Eben, weil unser Körper nicht bloß Körper ist, sondern Körper ein Aspekt an unserem Leib haben und Leib sein ist, erscheint darin überall die Geistigkeit auch schon, in allen Formen. Und ist ja von dort her, das ist dann wieder bedenkenswert, dass dann der Thomas sagt, dass eigentlich der Wert des Menschen gerade in seinem Tastsinn liegt. Er sagt, in den anderen Sinnen sind uns die Tiere überlegen. Die Adler sehen schärfer und die Hunde riechen besser und alles Mögliche bringen die fertig. Aber keiner, so sagt der Thomas, reicht an den feinen Tastsinn des Menschen heran. Und Tastsinn heißt im Lateinischen Tactus. Und da sind wir beim Takt, der hineingehört. Und dann gehört dann der Gedanke hin, dass der Thomas sagt, Gott schafft immer in den Leib, der da von den Menschen bereitet wird, die passende Seele hinein, je nach der Leiblichkeit, auf die er dort trifft. Und dann gibt es eben, wenn jemand also den feinen Takt hat, kriegt er auch also eine feinere Seele dann von dort her. So kann man das also beim Thomas dann lesen, um so diese Ganzheit da anzusprechen. Und deswegen ist ja Berührung so ein wichtiger Ausdruck. Und ist überhaupt die Haut als Organ der Berührung so eine ganz wichtige Sache und ist ja auch eine ganz wichtige Sache in der Mystik, dann das Wort berühren. Die berühmteste Stelle ist wahrscheinlich dieser Text aus den Confessiones, wo Augustinus mit seiner Mutter Monika, die warten auf die Fahrt da wieder nach Hause zurück in Ostia und sie reden vom Gott, vom Göttlichen, vom Heiligen. Und dann sagte er, und dann stiegen unsere Seelen so auf und dann in ictu cordis attigimus, einen Herzschlag lang haben wir daran gerührt. Also auch da die Berührung, wird nicht gesagt erkennen, schon gar nicht begreifen. Es wird aber auch nicht bloß gesagt, ich frage oder so ähnlich, sondern es wird gesagt, ich berühre. Einen Herzschlag lang, nochmal, in ictu cordis attigimus, da haben wir daran gerührt, an dieses Höchste. Und da taucht überall also der Begriff Berührung auf. Und deswegen halte ich den so für so wichtig und halte es deswegen für so schmerzlich, dass der Hieronymus tatsächlich diese Stelle im Johannesevangelium falsch übersetzt hat, dass Jesus da sagt, rühr mich nicht an. Während dort im Griechischen steht, memu haptu, und das ist mein geliebtes Medium, und das heißt, halt mich nicht fest. Haptomai, Haptomere, das sind diese Ranken, an denen sich so Pflanzen festklammern oder so, nicht? Das heißt also, klammere nicht. Das heißt nicht, rühr mich nicht an. Jesus ist keine Mimose. Kein Kräutlein, rühr mich nicht an, nicht? Das muss man also schon sehen. Und wenn man das so zusammensieht, alles mit dem Takt und den Organen, dann finde ich, ist das eine Sache, die man sehr schön meditieren kann und die einem manches aufschließt oder so und einem hilft.
Die Flammen, die Liebe ist ja ein sehr früher Zustand, also ja. Sehr noch im Naturhaften.
Ja, ja.
Da ist
eben.
Gegeben und ja. Die Situation weist eigentlich auch was anderes hin.
So ist es, nicht? Dass das wirklich dann sichtbar wird. Ja.
Das Bild.
Eben, finde ich auch, das ist schon da.
Wie war das Thomas nochmal?
Nein, das ist Johannes, Augustinus in Confessionis. Ja. In ictu cordis attigimus. In einem Schlag des Herzens, also in einem Augenblick, haben wir daran gerührt, nämlich an das eine und an das Höchste, an das Heilige. Spricht so von dem Aufstieg, der dann dort geschieht und dass sie dann wieder davon wieder herunterkommen.
Aber die Berührung durch Worte zählen Sie da dazu?
Alles, ja, alles, jede Form. Und das finde ich auch wichtig, dass da das Wort eben auch benutzt wird. Das hat tatsächlich dieses ganze Feld mit. Und dass man da, und das ist ja gerade, man könnte sagen, der Stoiker ist eigentlich der, der Berührung ausweicht. Nicht? Ja. Und sich nicht rühren lassen will. Da verwendet man es ja auch nochmal, nicht? In diesem Sinn jetzt, wenn ich berührt werde, lasse ich mich rühren oder so. Das ist dann eine zweite Dimension, die dann da hineinkommt. Und das ist schon ein ein, wie gesagt, der Meditation wertes Wort fällt, wenn man das zusammennimmt.
Vielleicht ist der Stoiker ein später Held, wenn man jetzt an die ganz frühen Helden,
so ist
ja in bestimmten Situationen natürlich dieses kalte Auge behalten mussten, um die Situation zu meistern, wie im Bergsteigen oder im Überwinden eines Drachens oder wie auch
immer. Aber dann wird geweint.
Ja, aber Stoiker ist nicht spät.
So ist es. Der will ohne. Genauso. Er schafft es nicht. Genauso. Ja, finde ich gut. Nee, das, also da sind die, tatsächlich die homerischen Helden sind noch was anderes als was später die. So ist es. Genauso. Ja, alles. Ja. Nee, und das gehört wirklich da mit hinein. Also es geht nicht um Unverwundbarkeit. Das ist wirklich nicht gemeint dann. Also, wir schließen auch bei uns selber auf die Ursprünge einer Handlung aus Zeichen. Solche sind unsere der Tat voranlaufenden Affekte, Vorbilder, Zwecke und so weiter. Dass eine Handlung einem Zwecke gemäß sich entwickelt, ist oft der Fall, aber der Zweck ist dabei nicht Ursache, sondern Wirkung derselben Vorgänge, welche die eigentliche Handlung bedingten. Tja, also, da habe ich mir wieder gedacht, was soll man dazu sagen? Tatsächlich ist der Zweck eine der Ursachen nach Aristoteles. Wir hatten ja davon gesprochen, es gibt die klassischen vier Ursachen. Und der Zweck, das Wozu, das Huheneka, das Weswegen, ist für die Alten die erste Ursache sogar. Ohne ein Wozu fängt man gar nicht an, irgendwas zu tun. Sagen die Alten, wenn es natürlich in der neuzeitlichen Science weggeschafft ist. Dass jetzt das, was ich mir als Zweck nehme, dass das nicht unbedingt die erste Ursache sein muss, das kann man wieder gut einräumen. Es kann sein, dass das tatsächlich eher ein Drang oder eine Not ist und die nehme ich mir so auf, dass ich sie dann rationalisiere mit dem Zweck. Das hat man ja unter anderem zum Beispiel beobachtet bei den posthypnotischen Aufträgen. Dass also jemand einen Menschen eben hypnotisiert und sagt, du gehst morgen um 12 in die Bank. Und der geht tatsächlich in die Bank und überlegt sich natürlich irgendeinen Grund, warum er da hingeht. Also das gibt es schon. Und deswegen ist das nicht falsch, dass er das anspricht. Die Frage ist nur, kann ich sagen, das ist jetzt immer so und das ist der Grundgestalt von. Das ist ja wieder nochmal die andere Frage. Die Alten würden ja so sagen, dass ich zunächst mal ein Streben habe, der Appetitus und noch kein Wollen und dass ich jetzt erst in der Besinnung auf das Streben und auf die konkreten Dinge dann zu dieser Bejahung des Strebens komme und dann nenne ich das Wollen. Und dann kann man natürlich sagen, dass auch in diesem jetzt ontologischen Bild, metaphysischen Bild, tatsächlich dieser ausdrücklichen Wollung vorhergeht schon mal ein seinsmäßiges Streben. Dann haben die Alten gesagt, das ist das Streben nach dem Glück. Alle wollen glücklich sein. Also insofern gibt es da schon ein Voraus und nicht mein Einfall ist in jedem Fall immer das allererste, das kann man ihm durchaus einräumen. Man muss es aber nicht so in dieser Attitüde des Entlarvens formulieren unbedingt. Nicht? Das ist ja immer bei ihm nochmal das Problem.
Und diese Frage, dass eigentlich von Natur aus schon ein Geiststreben, also die Natur sozusagen will, dass ein Geiststreben da ist.
Also das meine ich auch, das ist eine wichtige Ergänzung. Ja, wir haben nicht bloß die leiblichen Strebungen, sondern eben, wir sind ja Geist-Leibwesen, also haben wir tatsächlich auch diese Doppelung, also die Natur des Menschen ist eben nicht seine Biologie. Das ist das, was man heute den Leuten sagen muss, wenn die Päpste von der Natur des Menschen reden, schreien dann eben bestimmte Gruppen immer gleich schon Biologismus oder naturalistischer Fehlschluss oder so. Wenn man sagen muss, nein, die Natur des Menschen, das ist ja genau das, was die attische Philosophie, Sokrates und seine Leute, Platon an der Hauptstelle, gegen die Sophisten gesagt haben. Die Sophisten haben ja gesagt, wir werden jetzt natürlich. Und natürlich heißt, dass der Stärkere den Schwächeren unterdrückt und all die Geschichten, die dann da ablaufen. Und dann kommt jetzt eben die attische Philosophie und sagt, nein, unsere Natur ist nicht einfach unsere Biologie und unser den anderen fressen wollen und sich durchsetzen oder so, sondern zur Natur des Menschen gehört, dass er ein Bewusstsein hat. Und dieses Bewusstsein nennen die also Vernunft und in der Vernunft sehe ich das Weltgesetz. den Logos der Welt, was wir dann hinterher dann Naturrecht oder Naturgesetz oder so nennen später. Also die Natur des Menschen, der ist natürlich auch kein reines Geistwesen, sondern die Natur des Menschen ist, dass er ein Leib ist, ein leibliches Wesen, aber ein geistleibliches Wesen, dass er eben ein Vernunftwesen ist. Und dass deswegen zu seinem Wesen, zu seiner Natur gehört, sich nicht einfach von den biologischen Vorgaben allein bestimmen zu lassen, sondern die nochmal der Gerechtigkeit zu unterwerfen. Das ist ja die oberste, die Grundtugend in der Antike, die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die darin besteht, dass meine Vernunft auf vernünftige Weise über Brust und Bauch herrscht. Nicht? Die ganzen aggressiven Dinge in der Brust und das Begehren im Bauch. Und dass da eben diese Dreiheit die Gerechtigkeit ausmacht. Und es ist die Natur des Menschen, der Gerechtigkeit zu folgen. Während die Sophisten gesagt haben, nein, die Natur wäre, eben seinen eigenen Willen durchzusetzen und das zu machen. Und das andere, das haben uns schon Leute auferlegt, um uns zu unterdrücken. Das war ja das, was die Sophisten sagten. Die sagten, wir müssen ein normales Leben führen, ein natürliches Leben. Und die Moral kommt von den Schwachen. Nietzsche übernimmt das ja dann, nicht? Die Moral kommt von den Schwachen, die damit versuchen, die Starken schwach zu machen. Der Starke hat kein Gewissen. Bei Goethe heißt es, der Handelnde hat kein Gewissen, sondern er handelt. Und das führte dann durch am Reinecke Fuchs. Nicht? Also, dass da einfach also, gehandelt wird. Und dass die Schwachen, die Starken schwach machen, indem sie ihnen ein Gewissen verpassen. Das ist ja diese Genealogie der Moral dann bei Nietzsche in der Form. Und während die attische Philosophie sagt, nein, unsere Natur ist, gerecht sein zu wollen. Geordnet in uns und geordnet miteinander, weil ein Mensch kein Mensch ist, eine Person keine Person, weil wir ganz wesentlich zwischenpersonale Vollzüge haben.
Und könnte nicht eine tiefe Bedürftigkeit schon in der stofflich, natürlich auch unsichtbaren Stofflichkeit, zum Beispiel das Verlangen Ethos, Herzensgüte, das ist ja schon weil es auch der beste Zustand dieses Leibes.
So ist es, genau.
Also das kann man kann ja vieles machen zum Gesundwillen, aber ja. Wenn das geschieht, dann springt ja nochmal ganz was anderes.
So ist es. Und ich würde es nur noch um eins ergänzen. Tatsächlich klingt das in der Tradition immer wieder so, als käme diese Begrenztheit und die Schwäche nur von unserer Leiblichkeit. Das begegnet tatsächlich. Und so dass die ja eben auch gemeint haben, die Engel sind, weil die reinen Geister sind, können die gar nicht versucht werden und kommen gar nicht auf so eine blöde Idee zu fallen, sondern die müssen erst mit einer Sonderaufgabe in die Problematik gebracht werden, weil die von sich aus nicht so blöd sind, sich daneben zu benehmen, während wir als Sinneswesen uns beeindrucken lassen von der Frucht, die schön zu essen ist oder so ähnlich. Also das ist eine uralte Tradition, die drin sitzt, dass wir schwächer sind wegen unserer Leiblichkeit und dann wird nochmal behauptet, dass die Männer stärker geistig bestimmt sind und die Frauen nochmal mehr naturbestimmt, deswegen sind die nochmal schwächer. Das ist ja dann nur die Fortsetzung, die dabei nochmal rauskommt. Während ich eben sagen würde, ihr wichtiger Punkt mit der Bedürftigkeit, die kennzeichnet genauso unseren Geist. Der ist nämlich auch also bedürftig, zum Beispiel der Anerkennung durch andere Leute. Denn ich kann mich selber ja nicht beurteilen und messen. Also bin ich darauf angewiesen, dass Menschen, die ich schätze und achte, mich schätzen. Sonst könnte ich gar kein positives Verhältnis zu mir haben. Das heißt ja, dass das Ich am Du zum Ich wird. Also ich erfahre, dass ich ein Ich bin, weil andere mich als Person behandeln. Das ist ja der Grundgedanke von Spähmann, der nicht müde wird zu wiederholen, dass er sagt, wenn uns die Leute nicht schon vorher behandeln würden als Personen, würden wir nie erkennen, dass wir eine sind. Wir verdanken nicht unser Personsein den Menschen, das geht nicht. Aber das Bewusstsein unserer Person verdanken wir anderen Menschen, indem die uns eben als Person behandeln. Also deswegen sind wir nicht bloß bedürftig als Leibwesen, sondern wir sind bedürftig auch schon als Vernunftwesen. Und es stimmt einfach nicht, dass der Geist also keine Bedürfnisse hat, so wie das so griechisch oft so erscheint oder klingt und von dort her auch in unserer Tradition. Und daher so diese Überbetonung dieser Sache bei Nietzsche. Ne? Der übertreibt es natürlich nach der anderen Seite, aber er macht auf einen ganz entscheidenden Mangel aufmerksam. diese Unversöhntheit mit unserer Leiblichkeit, die selber ja eben schon geistig bestimmt ist, weil wir ja eben, weil wir nämlich im Geist diesen Gedanken der Unendlichkeit im Kopf haben, sind wir deswegen, was bei Tieren nicht vorkommt, suchtgefährdet. Weil wir eigentlich immer das Ganze wollen. Und dann spricht Hegel von der falschen Unendlichkeit, und die besteht entweder darin, dass ich das Jenseits denke gegenüber dem Diesseits, oder dass ich dieses eine Unendliche quantitativ nehme und das umlege. Also dass ich dann sage wie Don Giovanni, ich versuche also, da ich das Ganze nicht kriegen kann, mit diesem berühmten Wort vom Novalis, wir suchen überall das Unbedingte und treffen immer nur auf Dinge, da muss man sich helfen mit der Anhäufung der Dinge. So dass also von dort her, dass wir eigentlich sind wir auf diese Unbedingtheit gerufen, aber man ist in der Gefahr, das umzulegen ins Quantitative. Und dann sind wir eben beim Don Juan und bei allen möglichen anderen Dingen auch, dass man einfach nicht genug kriegt. Und das sind ja dann die drei Punkte, das hatten wir ja schon öfter gehabt, nicht? Wann habe ich genug, wann werde ich genug geliebt, wann gelte ich genug. Und genug ist nie genug. Nicht? Das war ja das S und das ist das Du. Und das ist das Ich, nicht, die wir da unmittelbar haben.
Aber das Fleisch ist, ich meine, der Geist ist willig und das Fleisch...
So heißt die Formel bei Jesus, ja, nicht? Ja. Und die Frage, das ist, ich sage nicht, dass das falsch ist, ich sage nur... Es lässt etwas aus, wovon auch geredet werden muss. Es ist nicht wahr, dass unser Geist einfach stark ist, sondern der Geist ist natürlich stark, also der Heilige Geist, das ist was anderes. Aber nicht das, was die Leute so unter Geist verstehen.
Deshalb heißt das ja auch vielleicht, da ist eben eine Bequemlichkeit oder eine Faulheit, die kann natürlich im Leib sein,
ja.
In einem bestimmten Zustand,
ja,
wenn der
ja.
Leib also nicht bewegt wird.
So ist es, ja.
Da geschieht mehr und mehr Faulheit.
Ja.
Und aber das geht einher, auch mit der geistigen Schwäche, den zu bewegen.
Also so ist es.
So
genau so.
Man muss es so zusammen,
ja,
denken.
Ja.
Das geht so
unbedingt. Ja.
Es ist eben ein Geistleib.
Ja, ja.
Es ist ein Geistleib.
Sehr, stimme ich voll und ganz zu.
Man merkt durch diese Bequemlichkeit, man merkt es ja auch, ja. Der Körper vielfach, ja, manche können sich gar nicht mehr nach links drehen,
so
weil sie sich immer nur nach rechts gedreht haben.
Ja.
Und dadurch, der Körper ist unfähig.
So ist es.
Und entwickelt dadurch eine Faulheit, überhaupt ja. zu denken, dass ich mich auch nach links drehe.
Eben, die von woanders herkommt, so ist es.
Und das zusammenzubringen, dass einmal natürlich unsere mentalen Fähigkeiten damit umgehen können und der Leib ja auch uns dann wieder was zurückgibt.
So ist es, ja. Das ist wichtig, überhaupt ist noch ein Letztes zu sagen, wir sind in der Gefahr, dieses Jesuswort griechisch zu lesen. Während man uns ja erklärt hat, und wir das stärker sehen als früher, dass für das biblisch, für das jüdische Menschenbild eben diese Trennung von Geist und Leib nicht vorkommt, sodass, wenn man das also danach liest, dann zur jüdischen Anthropologie, wo dann immer wieder gesagt wird, der ganze Mensch ist Basar, Fleisch, der ganze Mensch ist also Pneuma und Geist, während diese Teilung in diese Hälften, das ist eben typisch griechisch und das hat sich natürlich auch in der christlichen Tradition durchgesetzt, weil das eben das Ausgearbeitete war. So dass wir diese Texte so lesen, dass auch die Paulus-Texte oder so, wenn da von Geist und Leib, Geist und Fleisch geredet wird, dass das immer griechisch gelesen wird, während man daran denken muss, das ist ein Jude, der das schreibt. Und da geht es also um den Menschen im Ganzen. Also deswegen sage ich ja, diese Ethik der Griechen, habe ich immer gesagt, ist eine Wollensethik. Ich will, ohne Wille, sondern die Vernunft sieht das einfach, die sieht und herrscht über die wollenden und strebenden beiden unteren Seelen und dann muss das funktionieren und läuft dann im Ganzen. So ist es aber eben nicht jetzt im Hebräischen, sondern der ganze Mensch ist Fleisch, insofern er eben schwach ist und bedroht ist. Der ganze Mensch ist Geist und Pneuma, indem er von Gott gerufen wird und darauf zu antworten hat. Und dann sind das nicht zwei Instanzen eigentlich in mir, sondern wirklich, wie dann der Faust sagt, eben zwei Seelen in meiner Brust. Also es ist nicht bloß, dass ich da den Geist und den Leib habe, sondern die Seele selber, die also geistleiblich ist, die ist schon gedoppelt in sich, sodass dann die, während das Problem der griechischen Ethik Vernunft und Leidenschaft ist, ist das Problem der Bibel Rebellion oder Gehorsam. Da geht es nicht um Vernunft und Leidenschaft, sondern es geht um den Gehorsam des ganzen Menschen oder um die Rebellion des ganzen Menschen. Das ist einfach ein anderer Zugang dazu.
Das, aber es scheint ja eine Faulheit
so ist es. Genauso.
Bei dem Weg auf der Strecke bleibt,
also ja. Stehen bleibt. So ist es, ja. Und das so ist es. Und da denken die Leute, wenn ich doch weniger Leib wäre und mehr Geist, dann wäre ich weniger träge. Und das ist genau die Frage, ob das stimmt.
Es muss sich wechselseitig durchdringen.
So ist es, ja.
Es ist durchdrungen.
Aber es steckt in allen drin, also in allen möglichen, gerade in der neuen Religiosität, wo immer gedacht wird, man ist umso höher, je vergeistigter man wird. Während an sich das biblische Christi-Bild ein anderes ist, das läuft auf Fleischwerdung hinaus. Inkarnation. Nicht? Während, ich finde das besonders deutlich bei der Anthroposophie. Ich habe neulich wieder nochmal, habe ich wieder einiges da gelesen im Zusammenhang mit Chartres oder so, ganz von Steiner her, also wo das so deutlich ist, dass der Fortschritt besteht in einer zunehmenden Vergeistigung. Ich muss also heraus aus dem, dann komme ich schon von dem grobkörperlichen Leib, also zu dem Astralleib oder so, also geht schon da auf und löst sich so auf und löst sich immer mehr auf, dann sind das diese hellen Farben und die, diese Aquarellfarben eigentlich, die dann da auftauchen. Also in dieser ganzen Form wird gesagt, der Mensch muss eigentlich immer mehr vergeistigt werden oder so. Aber das ist nicht gemeint, wenn vom Pneuma die Rede ist. Der ist ja der Wind, der ist der Sturm. Das sind nochmal andere Bilder, die dorthin gehören, als in dieser Vorstellung, die sich uns so aufdrängt. Und das, glaube ich, da kommen auch Dinge hinein, die dann in dieses Problem mit der ganzen Erbsünde hineinführen. Dass da tatsächlich so eine Störung da ist, in dieser Teilung, die da stärker erfahren wird. Sodass man da mehr an Überlegung braucht, das wieder zusammenzudenken. Das würde ich meinen, dass es da hineingehört.
Die sinnfällige Ewigkeit ist die Verleibliche.
Ja, eben. Also eben. Ist doch völlig klar. Nicht? Darauf muss es hinlaufen. Aber das müssen auch Christen sich immer wieder sagen. Das kann man auf allen Ebenen sein. Das geht zum Beispiel bis dorthin, dass eben sich dann eingebürgert hat, zum Beispiel in der katholischen Kirche, manchmal gibt es ja wieder heute so ein bisschen rückläufig, dass aus dem Brot nur noch eine Scheibe Papier geworden ist. Nicht? Also es wird alles also so entsprechend aufgelöst und weggenommen, weil man sagt, das darf nicht ablenken oder das darf nicht zu handgreiflich werden, das muss irgendwie so aufgelöst werden. Während es an sich darauf ankäme, nicht der durchsichtige Mensch in diesem Sinn, sondern der volle Mensch ist es. Vivens homo de gloria. Nicht? Also gerade der lebendige, der leibhaftige Mensch ist also Gottes Ruhm. Und nicht einer, der jetzt möglichst nur noch so durchsichtig ist so, oder so. Weil es nicht um durchsichtig ankommt, sondern um die Realität des Bildes, des Symbols. Deswegen hat Rana immer vom Realsymbol geredet. Weil die Leute Symbol ja heute fast nur noch benutzen im Sinn von Zeichen, es ist so durchsichtig, es ist gar nichts. Wenn die Leute sagen, nur symbolisch, heißt das eigentlich, es ist nicht ernst zu nehmen oder so. Ne? In solchen Fragen. Und deswegen hat er immer von Realsymbol gesprochen. Man tatsächlich die Realität hingehört und zwar so, dass die Realität nicht bloß das Innere zeigt, sondern es realisiert. Also die Liebe ist gar nicht da, wenn sie sich nicht in Taten äußert. Das sind nicht bloß äußere Zeichen, sondern doch, sie realisiert sich darin.
Und doch gibt es ja doch Beschreibungen, wenn der Leibhaftige erscheint, dann fürchtet man sich.
So ist es. Das ist natürlich bezeichnend, dass man den so nennt. Was hat man damit, da habe ich schon öfter darüber nachgedacht, was hat man mit dem Wort gemacht?
Es gibt sogar Stellen, wo auch der Teufel genannt wird.
Ja, der Teufel wird leibhaftig genannt.
Praktisch die Leiblichkeit und im Deutschen ist es ja besonders schön, weil es kein Körper ist.
So ist es.
Ja, kein Körper.
Ja, das ist wirklich leib. Merkwürdig, ja.
Und dass das verteufelt wird, ja. Da ist eine Furcht vor etwas, was noch nicht aufgearbeitet ist.
So ist es. Ja.
Aber der Heilige Geist erscheint ja auch wie der Dieb, der nicht erwartet
wird. So ist es, ja.
Und deshalb wird er weggeschoben,
ja.
Weil man will keine Überraschung mehr.
So ist es.
Und dadurch wird auch das Leben.
Ja, das ist, ich habe auch ein Problem mit Überraschungen, das ist wahr. Ich gehöre auch zu den Leuten, die brauchen 4 Wochen Advent, damit sie mit Überraschung fertig werden, dann hinterher. Das gibt es also schon doch mal. Das ist schon wahr, ja. Okay. Also ich meine, dass man das so sehen müsste, dass tatsächlich also der bewusste Zweck nicht immer die eigentliche Ursache ist, aber dass bei dem, was Seinsmäßiges zugrunde liegt, aber das muss deswegen noch nicht zum Verdacht führen, zum Argwohn, der bei ihm eine Rolle spielt. Und deswegen natürlich gleich der nächste Satz wieder, der da ja auch dann hingehört, eh dann ihre Bequemlichkeit nochmal kommt dann und die Faulheit. Alles Leben beruht auf dem Irrtum. Wie ist Irrtum möglich? Nicht? Das ist die Frage, was ist da, was will er damit sagen? Was meint er damit? Ich meine, man sollte das beziehen auf seinen berühmten, Heidegger hat das sehr stark gemacht, Perspektivismus. Also das macht ja Nietzsche immer deutlich. Er sagt, ich gucke die Welt immer aus einer bestimmten Perspektive an. Perspektive ist überhaupt ein schönes Wort, finde ich, weil es sagt, dass es von einem Punkt her ausgeht und dann aber alles umfasst. Deswegen mag ich nicht so das Bild von den Schichten etwa. Das ist das Problem, wie grenze ich die Schichten ab? Was heißt höhere Schicht, was heißt niedere Schicht und all dem? Sondern ich rede viel lieber von Dimensionen, die durchdringen sich. Und so ist es auch mit den Perspektiven. Also eine Perspektive geht immer von einem Einzelnen aus, von diesem Perspektivpunkt, und schließt aber alles ein. Alles, auch anderer Perspektiven. Die Perspektiven anderer werden auch aus meiner Perspektive gesehen. Insofern ist das wirklich ein tolles Wort, um unser Weltverhältnis zu beschreiben, dass wir eine Perspektive haben auf die Welt. Jetzt ist eben die Frage, wie denke ich jetzt die Perspektive bis hin zu Husserl oder so, wird das eigentlich so gedacht, dass ich selber so etwas wie ein Leuchtturm bin und so den Aufmerksamkeitsstrahl richte auf. Und die Frage ist, ob nicht die richtigere Beschreibung die wäre, dass nicht von mir aus der Strahl ausgeht, sondern dass ich getroffen werde von dem Anruf der Dinge und der Situation und der Welt, sodass ich das umdrehen muss. Dass ich eigentlich, das ist ja mein Ansatz, eher zu sagen, ich habe zu antworten, weil mich vorher eine Frage getroffen hat. Also nicht ich entwerfe die Perspektive, sondern ich habe eine Perspektive, weil mich in einer bestimmten Weise ein Ruf getroffen hat. So dass ich das umdrehen würde, dass schon die Perspektive selber nochmal in einem Dienst steht und dorthin gehört. Und dann würde ich das nicht Irrtum nennen, sondern es ist eben tatsächlich eine bestimmte Weise, wie ich die Wirklichkeit sehe. Und keiner kann die Wirklichkeit schlechterdings sehen. Mit demselben Sinn sprechen ja die Leute davon heute, dass sie sagen, Gottes Blick ist ein View from nowhere. Nicht? Da wird das ja auch versucht auszudrücken. Das ist ja, hier ist keine Perspektive von einem Punkt aus, sondern hier kommt es von der Fülle auf den Punkt hin. So wie auch im klassischen Weltbild, außenrum ist das Feuer Gottes und mittendrin ist die Kugel mit dem Kristallhimmel und dann in verschiedenen Himmeln in sich, wie beim Dante eben. Also dass die Sache umgedreht wird, ich bin eigentlich der Angeredete und Angesprochene. Und aus diesem Gemeintsein kommt jetzt als meine Antwort die Perspektive, das ist wahr. Und man kann das dann Irrtum nennen, wenn man nicht daran denkt, dass andere Leute andere Perspektiven haben. Die kriegen wir aber eigentlich schon beigebracht. Von Anfang an erleben wir das, dass andere Menschen was anderes sehen als man selbst. Bis hin, dass das Kind ja irgendwann entdeckt und merkt, es wird also gesehen.
Also wenn jetzt, aber Sie wissen ja, dass ich immer versuche, sehr positiv mit dem Menschen
ja, umzugehen. So ist es ja.
Neuzeitlich nimmt mit Trial and Error,
ja.
Dann haben die Leute grundsätzlich, also die Menschen, ich würde keinen ausschließen, Schwierigkeiten auch der Irrtum, der da passiert. Und der ist ja viel mehr Irrtum, als wo es stimmig ist.
Also, so ist es. Ja.
Ja fortwährend Entwicklungen auch, ja, man könnte die Politik nennen,
ja, alles.
Die machen etwas, so ist es. Versuchen einfach was Neues und merken dann, es ist Irrtum. Und dann braucht es ziemlich lange, bis das
gemerkt
wird.
Ja.
Und dadurch ist eine Schieflage auf der Welt, die ungeheuerlich ist.
Eben.
Auch der Gläubige. man ja. Glaube und Zweifel mit Trial and Error übersetzt ja. auf ein Stück, der Glauben, der hat ja auch oft diese irrtümliche, also Jesus gibt mir, also ich kenne eine Jesus-Jüngerin, die immer gebildet hat, dass sie den richtigen Parkplatz bekommt. Mhm. Und sie war so magisch gut, dass sie wirklich auch immer den Parkplatz bekommen hat. Gib mir einen Parkplatz. Aber ich meine, da kann man ja nicht stehen bleiben.
So ist es. Eben, also das gebe ich Ihnen voll zu, dass da immer Irrtum dabei ist. Nur hier wird es ja so formuliert, alles Leben beruht auf dem Irrtum. Wenn da stehen würde, ist immer erfüllt auch von Irrtum oder so. Oder dass der Irrtum sogar überwiegt, das leuchtet sofort ein für mich. Vor allen Dingen nach der klassischen Bestimmung, die ja sagt, bonum ex integra causa, malum ex quolibet defectu. Also gut ist etwas nur, wenn alles dran gut ist. Wirklich gut. Während etwas schlecht ist durch jeden Mangel. Also ob einem nun also der kleine Zeh wehtut oder der Magen, das spielt keine Rolle. Wenn irgendetwas ist, wenn eine Zacke an der Briefmarke fehlt, ist sie eine beschädigte Briefmarke. Und deswegen ist es völlig klar, dass wir gerade auch in einer Welt des Guten mehr weniger Gutes als Gutes haben. Das liegt auf der Hand. Aufgrund dieses Unterschiedes. Also nochmal, bonum ex integra causa. Gut ist es nur, wenn alles gut ist. Daran. Wirklich gut ist es nur, wenn da eben gar keine Einwände sind. Und aus irgendwas kann immer stimmen, nicht stimmen. Bei so einer komplizierten Sache, wie unser Leib ist oder wie ein Computer ist oder wie ein ICE ist oder was weiß ich. Irgendwas kann daran immer also kaputt sein, sodass man von dort her, wenn man das nicht vernünftig reflektiert, tatsächlich eher ein Pessimist sein muss und muss sagen, nein, das große Meer ist alles nur Irrtum und schlecht und da gibt es ein paar kleine Inselchen, wo es gut ist. Nicht? Einfach aus diesem simplen Gedanken, richtig ist in vielen Fällen nur eine Antwort. Das war ja diese Formel vom Chili, die ich oft da zitiere. Nicht? Wie viele Nein gibt es? Billionen. Wie viele Ja? Nur eins.
Ja, das könnte ich ja dann meinen. Wenn ich also sehe, was
so ist, ja.
Dann kann ich dieses Ja, klar.
Ja.
Aber es gibt dann eben...
Der haufenweise Irrtum, mich stört eben nur, und das finde ich eben selber schon ein Irrtum, dass er sagt, das Leben beruht auf dem Irrtum. Also diese Zuspitzung, die er hier macht, nicht? Nur gegen die wende ich mich. Dass das da ist und dass wir uns ständig zu reformieren haben, dass wir nie so gut sind, dass wir nicht immer noch besser sein könnten. Und dass man das ja gerade merkt, wenn man sich bemüht, das ist alles wieder wahr. Aber dann kriegt es eine andere Gestalt, dass ich sagen kann, ich bin schon unterwegs, ich bin auf dem Weg oder so. Während wenn ich das so formuliere, alles Leben beruht auf dem Irrtum. Und er sagte dann, wie ist Irrtum möglich? Ja, das habe ich hiermit erklärt, wie der möglich ist. Weil es also so viele schwierige Schritte gibt und so viel, wir haben davon geredet, von gegensätzlichen Anrufen an mich und wie soll ich die zusammenführen und unterbringen. Das schaffen wir gar nicht im selben Maß. Von unserer Trägheit ganz abgesehen, die da nochmal hineingehört. Nicht? Weil wir uns tatsächlich ja anstrengen müssen. Das ist ja von selber wird ja nichts ordentlich, sondern von selber wird alles unordentlich. Man könnte ja denken, wenn ich da gar nichts dran tue, dann bleibt alles wunderbar. Eben nicht. Das drückt ja dann Jesus in dem Gleichnis so aus, dass der das Talent vergräbt. Nicht? Das ist eben keine Lösung. Wenn ich nicht mehr putze, wird nicht alles immer sauberer, sondern es wird immer staubiger. Nicht? Immer gegen steuern müssen, gegen den Fluss, also, wie so die Bilder ja auch heißen.
Und dass er damit ausdrückt, dass man darüber hinauswachsen
muss. Das muss man.
Weil er sogar bei Hölderlin diese berühmte ja. Stelle, dass Irrsal hilft wie Schlummer,
ja.
Das ist ja auch im Zusammenhang, man darf es ja nicht getrennt.
So ist es.
Dass eben, weil Kräfte wachsen müssen, die ja über das hinaus.
So ist es. So ist es.
Ja. Also über die Irrtum mhm. hinaus.
Und ja, bis hin zur Wissenschaftstheorie, davon haben wir schon geredet, Popper, nicht? Fortschritt durch Falsifikation. Also das, was ich bisher sehe, lasse ich fallen und ersetze es durch eine bessere Interpretation. Das ist das, was da geschieht. Und da kommt auch dieser Ausdruck Irrtum dann vor. Das heißt ja Falsifikation, nicht? Dass man sagt, das bisherige Bild hat seinen Dienst getan, aber jetzt taugt es nicht mehr, wir müssen ein neues finden. Das alles eingeräumt, nur eben leider bringt das auf diese so scharfe Form, nicht? Dass er sagt, das Leben außen beruht auf dem Irrtum. Heidegger, der anknüpft, der weist ja dann darauf hin, bis ganz später hat es ja aufgegeben. Aber sonst hat der Heidegger sein Leben lang diese griechische Bestimmung von der Aletheia genommen und hat gesagt, Wahrheit heißt Entborgenheit, also aus der Verborgenheit herausgeholt. Sodass es also zunächst mal versteckt ist und sagt dann ja auch, die Wahrheit ist eigentlich nur als Unwahrheit da. Und woran will er das dann zeigen? Dann sagt er, gerade wenn sich die Wahrheit als Unverborgenheit zeigt, dann sehe ich nicht mehr, was da noch alles dran verborgen ist. Also wenn jemand redet, ist das Problem, dass man leicht übersieht, was er alles nicht sagt.
Weil er dann in dem Zustand noch wie, trotz seinem vieles Wissen, weiß er gar nichts mehr.
So ist es, so ist es. Und das ist er, und deswegen ist eigentlich dann jeder Satz eine Unwahrheit, weil also die Verborgenheit bei der Unverborgenheit vergessen wird. Die ist nicht mehr da, die sollte man eigentlich mit wissen, dass jedes Erscheinen und jedes sich Zeigen eigentlich nochmal zugleich ein Hinweis auf das ist, was sich nicht zeigt. Und also das Gesagte, da kommt das Ungesagte nicht vor, beim Erblickten wird das Unerblickte nicht gesehen, was man eigentlich immer mitsehen müsste. Und deswegen ist dann so die heideggische Formulierung, dass wir die Wahrheit immer nur in der Form der Unwahrheit haben. Und das hat er von Nietzsche natürlich genommen.
Wie sehen Sie das denn?
Ja.
Was sagt man mit Ereignis und Enteignis?
So ist es.
Ja,
ja, eben, immer. Nicht? Weil eben ich genau dann so fasziniert bin von dem, was sich da zeigt, dass ich nicht mehr sehe, was nicht da ist. Also sozial formuliert heißt das, wir sehen die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht, nicht. Also es taucht einfach auf allen Stufen auf, dieser Gedanke, dass man in der Faszination von dem einen das andere nicht sehen kann. Wenn ich eben nach dort gucke, zeige ich dem anderen den Rücken. Wir haben eben keine Insektenaugen, wo wir da eben 360 Grad sehen können, sondern eben nur so, wie wir sehen.
Und wie sehen Sie da den Vorschlag von Paulus, der ja eigentlich in der Richtung dann argumentiert, sehen, als würde man nicht sehen, hören, als würde man nicht hören?
Also, dass das mit hineinkommt, das finde ich ganz wichtig. Also eine letzte, also eine Distanz zum eigenen nochmal.
Ja, dann das kontaminiert, ja. Die ich ja nicht so in den Vordergrund.
So ist es. Auf der anderen Seite ist ja eben nichts, ist ja ungefähr nicht gefährlich, kann das ja auch eben führen und wurde dann so verstanden, dass man da nicht wirklich ernst macht, nicht? Denn wenn ich nun wirklich gerufen bin, habe ich meinem Ruf zu folgen in der konkreten Situation und da mich auch zu sammeln und nicht, da kann ich jetzt an anderes nicht denken. Wenn ich mich jetzt diesem Menschen zuwende, kann ich mich zugleich nicht im selben Maß um einen anderen kümmern. Und da kommt dann die Tragik ins Spiel, die es auch im Christentum gibt und alle diese Dinge, die nochmal auch dazu gehören.
Ich hoffe, der Paulus hätte das zugestanden, was jetzt
ja. Ach so, ja. Ja, ja, das, ja, ja. Also das muss man muss was dazu sagen, denn für sich ist es ganz gefährlich. Es ist ganz gefährlich, dass man, als ob man da das Leben nicht ernst nehme. Und so ist es leider auch oft verstanden worden, dass die Leute immer wieder nicht die großen Heiligen, dieses dumme Gerede, dass wer zu viel betet, sich zu wenig um die Menschen kümmert, das ist Unfug, nicht? Wenn man sich die Theresa oder sonst wen anguckt. Aber dass so eine Gefahr besteht, dass ich tatsächlich mich nicht im Ernst engagiere, das ist nicht immer bloß so ausgedacht, sondern das gibt es schon als ein Problem mit der Gewichtung. Tja, also und vor allen Dingen unterstützt eben, Tragik heißt ja immer, dass zugleich Schuld dabei ist. Also ohne Schuld spreche ich nicht von Tragik. Das heißt, die Leute reden oft von Tragik, so poetisch darum, aber an sich gehört zur Tragik immer Unglück und Schuld. Und deswegen sind wir dann bei dem nächsten Text da. Bequemlichkeit, Sicherheit, Furchtsamkeit, Faulheit, Feigheit ist es, was dem Leben den gefährlichen Charakter zu nehmen sucht und alles organisieren möchte. Tartufferie der ökonomischen Wissenschaft. Die Pflanze Mensch gedeiht am kräftigsten, wenn die Gefahren groß sind, in unsicheren Verhältnissen. Aber freilich gehen eben da die meisten zugrunde. Unsere Stellung in der Welt der Erkenntnis ist unsicher genug. Jeder höhere Mensch fühlt sie als Abenteurer. Also, dass hier zugleich Gefahren sind und die Möglichkeit zum Fehlgriff und dass es hier Formen der Bequemlichkeit und der Sicherheit gibt. Und das, meine ich auch, sei das, was er in erster Linie bei Moral denkt. Ich denke, ich liege da nicht ganz falsch, dass er, weil er eigentlich will er ja Adel und Ding, aber Moral, dass er das so sieht als etwas, wo man sich das Leben bequem macht und dem anderen bequem macht, dass man die Ecken abschleift oder so, das, glaube ich, sieht er da in erster Linie hinein. Eben dieses Ausweichen vor der Gefahr und der Gefährlichkeit, dass das damit hineingehört. Und da stimme ich ihm zu, dass die Gefahren hingehören. Die Frage ist, wie das jetzt mit dem zugrunde gehen ist. Äußerlich sieht das so aus, aber man kann sich ja noch mal fragen. Ich würde zwei Sätze festhalten, zwei Gedanken, die wieder dann so in Spannung stehen. Das eine, dass eigentlich jeder scheitert. Also bei Rilke heißt das, weil es keiner meistert, bleibt das Leben rein oder so. Also das, da läge mir zum Beispiel dann gerade auch bei der Debatte mit, sei es also gescheiterten Ehen oder gescheiterten Berufungen von Priestern, die von der Fahne gehen oder so, wie man früher gesagt hat, dass man sagt, auch diejenigen, die bleiben, sind Sünder. Jeder hat sich was vorzuhalten und vorzuwerfen und da kann sich keiner da hinsetzen und sagen, bei mir ist aber ganz toll und nur die anderen sind gescheitert. Das wird einfach darin ausgedrückt, dass eigentlich alle wissen müssen, dass sie Sünder sind. Das ist so ein grundlegender Ding in dem neuen Hefter von den Jesuiten jetzt. Das heißt ja jetzt Jesuit sein heute, wo das ein paar Mal drin vorkommt in den Aufsätzen, diese Entdeckung, dass man als Sünder da ist und da ja nicht aufhört, das zu sein, dass das mit hineingehört. Also das wäre der eine Gedanke, dass tatsächlich in diesem Sinn alle nicht gerade zugrunde gehen, aber an sich scheitern und gerettet werden müssen. Herausgeholt werden müssen wieder. Und das andere, dass auch bei denen, die jetzt im äußeren Sinn zugrunde gehen, ist eine andere Form nochmal des Bestehens und des Gerettetwerdens gibt. So wie das, also der Goethe versucht am Schluss von Faust 1 zu sagen, da nicht, sie ist verurteilt, verloren, und dann kommt der Ruf, sie ist gerettet. Nicht? Also dieser Gedanke, der dort hineingehört, dass es eigentlich nicht wir sind, die da jetzt siegen oder das bestehen, sondern dass einem das gegeben wird und dass es dann in beiden Formen gegeben werden kann. Das hielt ich für wichtig. Also diese Spannung, die kriegt man nicht zusammen, die Sätze, unvereinbar, nicht widersprüchlich, sage ich, nicht? Die aber beide zusammengehören würden. Also scheitern überall und immer nochmal und deswegen auch angewiesen auf Vergebung und Verzeihung von Menschen und der Welt und Gott oder wie auch immer. Und auf der anderen Seite diese wirklich gewährte Gnade, die einfach schon gewährt ist in der Zeit als solche. Und wo es nochmal eine eigene Gnade ist, dass dann die Zeit irgendwann tatsächlich zu Ende ist. Denn wie schrecklich wäre es, wenn es immer weiter ginge. Nicht? Sodass also von beiden Seiten hier dieses Wort hineinkommt, was der späte Fontane ja immer wieder gesagt hat, alles ist Gnade. Wo dieses Wort dann wirklich hingehört. So, sehr bekannt ist es eben durch das Wort von der kleinen Therese, aber für Germanisten, die sollten wissen, dass das schon also beim späten Fontane immer wieder auftaucht. Und da ist auch der letzte Satz im Tagebuch eines Landfahrers von Bernanos, da natürlich von der kleinen Therese her, nicht? Dass es da auftaucht. Also dass das hier mit hineingehört und von dort her habe ich dann eben selbstverständlich auch entsprechende Bedenken oder Differenzen zu dem nächsten Satz, der nur ein ganz kurzer Satz ist, nicht? Alle Menschen, auf die bisher etwas ankam, waren böse. Was ist da wieder gemeint? Ich behaupte, dass da eben erstmal gemeint ist, die waren nicht einfach brav. Weil Bravheit moralisch in diesem Sinn, das ist zu wenig. Sie haben das auch im Talmud, zu meinem Kummer zieht sich das vollkommen durch, die Notwendigkeit des bösen Triebs. Davon reden immer die Rabbinen davon. Das ist also die linke Seite, ist das immer, auch in den Sefirot, das ist also in der linken Seite nochmal. Das Aggressive, das dann gleich böse genannt wird, gehöre zum Leben dazu. Und dann sind wir nämlich wieder bei dem Heraklit, der sagt, zum Ganzen gehört Gut und Böse. Die Texte, worüber wir schon oft geredet haben, das taucht hier wieder auf. Während ich sagen muss, nein, es ist wahr, dass da durchgegriffen wird, dass die nicht einfach brav und lieb sind, dass sie ihre Ecken und Kanten haben, dass sie obendrein auch nochmal schuldig werden. Das wird aber jeder, auch der, auf den es nicht ankommt. Denn es ist ja nicht wahr, dass wer schläft, nicht sündigt. Nicht? Vielleicht sündigt er gerade dadurch, dass er schläft. Nicht? Das ist ja noch gar nicht ausgemacht. Denn da hat er eben nicht zu schlafen, sondern er hat jetzt wach zu sein, was zu tun. Nicht? Das Wachsamkeit ist das Wort, was Jesus am häufigsten verwendet, statt von Suche. Nicht? Also, deswegen, das ist jetzt wirklich nicht Nietzsche, sondern das ist weitest verbreitete Vorstellung, zu sagen, das ist also das Böse in diesem Sinn, und damit ist gemeint das Verletzende, das Zerstörende oder so hingehört. Und ich sage, da muss man eben aufpassen. Und das zieht sich tatsächlich durch den ganzen Talmud immer wieder auch. Und das finde ich so schade, also weil das nämlich auf der Kehrseite dann wieder auch zur Entschuldigung von wirklicher Schuld führt. Und dass dann so der Gedanke herauskommt, dass das Böse da nochmal was zu verdienen hat. Und dann sind wir wieder bei dem Satz von der Felix Culpa. Man sagt, statt um Vergebung zu bitten, hat Gott sich gefälligst bei mir zu bedanken, dass ich mich daneben benommen habe, damit er seine Gnade zeigen kann. Nicht? Das kann es ja nun wirklich nicht sein. Aber auch das steckt in so einem Wort nämlich mit drin. Und deswegen bin ich da so energisch dagegen, dass man das da nicht unterbringt. Das ist die deutlichste Form von Entschuldigung, die die Leute verwenden.
Und als Beispiel da beim Talmud, dass die eben da nicht zu Gott kommen können und dadurch einen Ersatz, also der Ersatz Mammon,
ja.
Dann wenigstens da komme ich vielleicht, kann ich was entwickeln.
So ist es.
Dass die
Bosheit auch nochmal was bringen kann, obwohl nicht zu viel. Also schon diese Formel, die der Mephisto braucht, wo ich immer behaupte, man muss deutlich dazu sagen, das sagt Mephisto, denn der sagt nie ganz die Wahrheit. Und sagt, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Es stimmt nicht, dass der was Gutes schafft, sondern es wird von Gott zum Guten geführt oder von Menschen, die Opfer sind und vergeben und das aufnehmen. Aber zu behaupten, dass er das Gute schafft, das ist einfach nicht wahr. Und das ist eben die Lüge, die das Böse und der Teufel immer anwendet, nicht? Ich bin der Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Also das Erste stimmt, der letzte Satz stimmt nicht, das darf nicht schaffen heißen.
Und das hat den Anlass dazu?
So ist es, aber auch Anlass ist mir schon auch zu viel. Das ist ja genau das, was die Tradition sagt. Das ist ja gesagt, die Tradition sagt, Menschwerdung geschieht, weil der Sündenfall war. Und wenn ihr jetzt wirklich ernst macht, und Butter an die Fische und sagt ehrlich, was ihr dabei gesagt habt, dann habt ihr also gesagt, wenn nicht gesündigt worden wäre, wäre die Menschwerdung gar nicht stattgefunden. Wollt ihr das wirklich im Ernst sagen? Und dann müssten eigentlich die Leute nachdenklich werden und sagen, nee, das wollen wir doch nun eigentlich doch wieder nicht sagen. Und dann muss man beim Skotus eben ankommen und sagen, nein, die Menschwerdung war schon das Ziel der ganzen Schöpfung.
Dann müsste man sagen, dass der Mensch da wieder an dem Punkt genau ankommt.
So ist es.
Dass er versucht, die auch zu bewegen.
Ja, und die Frage ist eben, ja.
Auf Böses.
So ist es, müsste gar nicht sein, sondern das wäre dann die Hochzeit, wäre der eigentliche Höhepunkt der Geschichte geworden. Als wirklich die große Feier, also das ganze Leben daraufhin eigentlich so eine Vorbereitung und am Schluss kommt der Bräutigam, was heißt am Schluss, mittendrin, weil hinterher kann sich ja noch fortsetzen, dann über das, dass er jetzt gekommen ist, aber wo das eigentlich die Erfüllung des Bisherigen gewesen wäre. Also ich meine, dass man das unbedingt so denken muss und dass das andere ein Beispiel dafür ist, dass der Mensch, wenn er unglücklich ist und krank ist, vor allem von einem bedroht ist, von Egozentrik. Ich meine, das ist das Gefährlichste bei Unglück und Schmerz, dass wir dabei um uns kreisen. Simpelste Beispiele, entsprechend starker Zahnweh, alles andere ist einem wurscht, dann sitzt eben die ganze Welt da. Und, oder schwere Depression oder so ähnlich. Und da die Menschen also verloren waren, sind auch die Leute, die Bibel geschrieben haben, und all die Leute sind natürlich alle egozentrisch. Und deswegen kreist das dauernd immer um unsere Erlösung. Bis heute die ganzen katechetischen Literatur, es geht um den Sinn, um das Heil, um die Erlösung, anstatt davon zu reden, dass wir selbst vergessen, das Heilige anbeten und loben sollen. Das sind eben Menschen, die das geschrieben haben. Menschen sind menschlich. Und wenn es denen wehtut und wenn denen alles Mögliche fehlt, liegt denen dran, dass sie jetzt geheilt werden wollen. Aber dann sagt uns die Frankfurter Schule, wer im Elend sitzt, hat auch elende Vorstellungen vom Glück. Und elende Erwartungen. Nicht? Die Fressorgien, die ein Verhungernder oder träumt oder so etwas. Nicht? Wo das auch nochmal hingehört. Dass sie einfach sagen, wer im Elend steckt, hat elende Hoffnungen. Die richtigen, das ist das Schlimme nochmal beim Elend. Und in meinen Augen ist das auch einer der Gründe, warum Jesus auch geheilt hat. Hat ja nicht alle geheilt, sondern exemplarisch immer nur so. Aber wo das nochmal hingehört, weil da gebe ich dem Nietzsche wieder recht, dass er sagt, man muss eben, wenn man glücklich ist, fällt es einem leichter, gut zu sein. Da teilt man und lässt andere teilnehmen an der Freude. Wenn man im Unglück ist, schiebt man das weg und leidet so an sich und um sich und irgendwie so mit.
Gibt man hier raus.
So ist es. Deswegen, also wer eine Brillenträger ist, weiß, wie man ein Kind aufhebt, das hingefallen ist. Und es schlägt einem gleich die Brille runter, weil man gibt einfach den Schmerz weiter. Nicht? Das sind einfach so simple Dinge. Und deswegen ist es ja so wunderbar, wenn man Menschen kennenlernt, wo ich immer sage, ich hoffe, Sie kennen auch alle solche Menschen, die wirklich langjährig krank oder im Unglück sind und die aber wirklich fähig sind zum Interesse und zur Mitfreude mit anderen Leuten. Das ist eben für mich tatsächlich so die Spitze dessen, was so Menschen erreichen können immer wieder. Und da kenne ich sowohl Männer wie Frauen, fromme und weniger fromme, und bin wirklich sehr dankbar darüber, dass es das gibt. Weil das eben sonst so fast unausweichlich einen dazu bringt, bloß um sich zu drehen. Dabei.
Vielleicht sind wir eine Gesellschaft von eingebildeten Kranken.
Ja, ja.
Wo das ja nicht drüber hinausgeht.
So ist es. So steckt es schon in uns drin, ja. Ja. Ich meine auch, das wird ja dann auch sichtbar, wenn es wirklich ernst wird, dann mit dem Unglück oder so nochmal. Aber das hebt das Problem nicht auf, das wirft einen dann nochmal so auf sich zurück. Wo man versuchen muss, wie kann ich dagegen angehen, nicht? Dass man das sehen muss. Und natürlich, der hat eben einen scharfen Blick und sieht das. Und dann kommt er wieder nochmal, dann haben wir noch den einen Text da noch. Und da unten, der geht auf der anderen Seite weiter, dass der Mensch eben eine Fülle gegensätzlicher Triebe hat. Davon hat man schon öfter geredet, die haben wir in uns gezüchtet. Und darum sind wir der Herr der Erde. Moralen, da kommt es nochmal, nicht, sind der Ausdruck lokal beschränkter Rangordnungen in dieser vielfältigen Welt. Deswegen ist er dagegen, nicht, das sind Versuche, sich die Sache leichter zu machen. Sondern wir haben tatsächlich diese Spannungen, die da bestehen, sodass er hier sagen kann, der höchste Mensch würde die größte Vielheit der Triebe haben und auch in der relativ größten Stärke, die sich noch ertragen lässt. In der Tat, wo die Pflanze Mensch sich stark zeigt, findet man die mächtig gegeneinander treibenden Instinkte, zum Beispiel Shakespeare, aber gebändigt. Nicht, dass das mit hineingehört. Tatsächlich leben wir in dieser Gespanntheit und diese Gespanntheit führt dann, das hatte ich ja gesagt, zur Tragik. Was meine ich mit Tragik? Dass mich verschiedene Imperative treffen und ich nicht weiß, ob ich den einen Imperativ nur deswegen wähle, weil ich vor dem anderen ausweichen will. Dieses Dunkel, was da noch mit drin steckt, das macht für mich also Tragik aus, dass uns alle treffen immer verschiedene Imperative und wir kriegen es nie völlig klar, ob wir wirklich dem Ruf richtig folgen oder ob wir mit unserer Folge, dem einen, eigentlich nur weglaufen vor dem, was wir eigentlich sollen. Das ist das Problem. Man sieht mal so, für die Studenten daran deutlich gemacht habe, ja, dass die eben, die müssen studieren, beten und kommunizieren. Und dass da jemand kommuniziert, um nicht zu beten, oder betet, um nicht zu studieren, oder studiert, um nicht kommunizieren oder so. Ne? Man sagt, was habe ich wo zu tun? Das meine ich, sei tatsächlich so das Problem, was drinsteckt. Da stimme ich ihm also zu. Also nochmal, die Vielheit der Antriebe, die Vielheit der Imperative, die mich treffen, nicht ich gucke, sondern ich werde getroffen. Und das Problem, wie weit bin ich wirklich gehorsam, oder wie weit ist mein Gehorsam eine Flucht vor dem, worauf ich eigentlich hören sollte. Und das wäre dann Tragik, also diese Unklarheit, die mit drinsteckt. Ich betone das so, weil man immer wieder hören kann, für Christen gibt es keine Tragik. Die gab es natürlich bei den vielen Göttern. Mein Beispiel war immer der Hippolyt und die Phaedra, nicht? Wenn der also die Ehe gebrochen hätte mit der, hätte die Hera gesorgt, dass er zu Tode kommt. Nun hat er sich nicht verführen lassen, also sorgt die Aphrodite, dass er zu Tode kommt. Ich komme auf jeden Fall zu Tode bei den Göttern. Gegen Asmann und die Leute, die behaupten, gewaltsam wird es erst, wenn ich einen Monotheismus habe. Von wegen. Es geht längst vorher los gegen die verschiedenen Götter. Und von dort her hat man dann gesagt, im Christentum gibt es keine Tragik. Und das ist nicht wahr, denn diese verschiedenen Imperative gibt es. Und die Frage ist, welchem folgt man? Und man kann das ein Stück weit klären, muss man ja klären, mit sich selbst und mit dem geistlichen Begleiter oder so. Aber eine Sicherheit gibt es nicht. Und so, dass da immer so kleine Punkte so wieder vorkommen, wo sich das dann wiederholt.
Wie wäre der Umgang, all diese auf uns zutreffenden Lebenssituationen?
Ja.
Ja. Dass man die trotzdem als Gewinn.
Dass man das mal, ja. Also, ja, eben, wie kann man das machen? Ja. Ich dächte so, also erstmal muss man es wirklich wollen. Da steht schon unsere Bequemlichkeit dagegen. Aber, und Wehleidigkeit. Eigentlich muss man, erstens muss man wollen. Zweitens muss man darum beten, sage ich ungeniert, dass einem das geschenkt wird. Ignatius schließt seine Briefe immer so, dass er sagt, der Herr möge uns zeigen, was er von uns will, und gebe uns die Kraft, es zu tun, oder so ähnlich. Nicht? Und das Dritte ist, das halte ich für besonders wichtig, da, wo ich unzweifelhaft sehe, was jetzt dran ist, dass ich das ohne Fisematenten und ohne gucken, ob es nicht doch vielleicht ein anderer macht, tue. Weil das mir dann ein Wachstum an Unterscheidung der Geister gibt. Also, denn ich behaupte, dass wir an meisten Punkten am Tag eigentlich wissen, was zu tun ist. Wo jetzt einer was fragt oder will oder da liegt was rum oder so. Und wenn man sich angewöhnt, das ohne Getue zu tun, dann wächst man, glaube ich, in der Klarheit auch in den wesentlichen Punkten. Ja, das, in dem Sinn kann man wirklich dann also auch ein gutes Weihnachtsfest wünschen, wo das dann hingehört. Ja. Also Sie hatten noch was.
Ich würde sagen, also rein säkular macht zum Beispiel der Sloterdijk mit dem Lust, dann gehen wir in der Leistung säkular, also auch
entsprechend imperativ. Nicht? So ist es nicht, wo das wirklich einen trifft und wo man dann merkt, wo gehört es hin. Korrekt, da müsste er ja sollen sagen. Aber ja, ne, genau das ist gemeint. Und angesehen, wenn aber jetzt Verschiedenes da sein soll, nicht, dann ist eben die Frage, und deswegen meine ich diese Schritte, ich muss erstmal wirklich wollen, zweitens, ich muss darum beten, drittens, ich muss bei den Punkten, wo es jetzt schon, und das ist fast, ich denke, bei 8 bis 9 Zehnteln am Tag eigentlich gegeben, dass ich da im konkreten Fall weiß, was jetzt eben gerade zu tun ist. Wenn ich mir angewöhne, das rasch und normal zu tun, dann wachse ich auch mit in Gespür für die anderen Dinge hinein. Aber da haben wir eben unsere Ängstlichkeit und Wehleidigkeit und unsere Bequemlichkeit, die da im Wege steht. Schönen Dank. Und wieder, das nächste Mal wäre der 15. Januar. Beziehungsweise heute, also der 16. Januar dann, nicht? In dem Sinn. Danke. Ja, natürlich. 15. ist ja... Wie gut, ah ja. Jetzt guck ich noch mal hin. Dezember, ja, das Januar. Am 9.10., ja, selbstverständlich. Wieso bin ich, ach so, das andere kommt ja erst dahinter. Das kommt, weil am 15. ist Dozententag, nämlich, also diesmal, den haben sie da hingelegt. Und das hatte ich dann nochmal geklärt, ist ja richtig, am 10. sind wir ja schon wieder.
Dozententag bespitzt man, welchen DFG-Antrag hast du schon gestellt?
Ach so, ich war so lange nicht mehr da, dass ich es gar nicht weiß. Und diesmal werde ich dann einfach einen Abend vorher kommen, um das mal wieder zu erleben, mal sehen.
Das ist wichtig.
Ach so.